Daten sind Rohstoff und Gedächtnis zugleich. Nur, was passiert damit in Zukunft und was machen wir mit dieser immensen Menge an Daten, die wir jetzt produzieren und die dann die KI auch noch in Zukunft produzieren wird?
Eine KI-Welt ist eine datenhungrige Welt. Ganz ohne Frage. Das heißt, wenn man über KI reden möchte, muss man über Speicher reden, muss man über Daten reden und wie lange uns das Zeug begleiten wird. Eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert, ist die normalen klassischen Speicher, die ich kenne. Festplatte, solche Dinge, die sich drehen und da ist irgendwo so ein Lesekopf. So funktionieren doch irgendwie KI-Datencenter überhaupt nicht mehr, oder?
Also bei KI-Datencentern hast du halt permanent extrem schnelle Zugriffe oder die Notwendigkeit permanenter schneller Zugriffe auf riesige Datenmengen. Das heißt, du brauchst natürlich ein Speichermedium, was extrem schnell ist, was halt diese Daten schnell in die Prozessoren, in die GPUs reinfüttert. Und da gibt's halt eine neue Technologie, NVMe und die Generation 5 mit sehr vielen Lanes, wo du gleichzeitig über viele Lanes auf diese Daten zugreifen kannst und dadurch erst die minimale Geschwindigkeit so einer KI überhaupt erreichen kannst. Weil ansonsten sitzt du davor und wartest halt ewig, bis du die Response kriegst. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast Hose, Spörle, Mensch, Maschine, morgen. Heute zum Thema Daten. Daten wollt ihr ewig leben. Ich bin Matthäus Hose, CEO der Componiers GmbH. Wir machen Medien für Elektronik und IT, Markt und Technik, Elektronik, Elektroniknet und begleitende Events dazu. Wie immer an meiner Seite oder in dem Fall sogar gegenüber, Gott sei Dank, Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hi Matthias.
Matthäus, hi. Ich freue mich dabei zu sein.
Unser Highlight heute, wir haben einen Gast, den ich schon ein paar Jahre kenne und sehr schätze. Ich lese mal den ganzen Titel vor, Wojtek. Der Name ist Wojtek Rutko, Business Unit Director, MX Brand Memory Samsung Electronics. Eine Ikone im IT-Markt, um es bescheiden zu sagen. Hi, Wojtek.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns.
Schön, dass du da bist. Wenn Sie den Podcast nicht nur hören, sondern auch anschauen, dann werden Sie wundern, was dieses Wasserglas da macht. Wir haben alle drei Wassergläser hier stehen. Die stehen schon seit unserem ersten Podcast vor 11 und 20 Jahren da. Also bitte, Wojtek, nicht davon trinken. Das ist nur Dekoration. Wenn du Durst hast, trink das Wasser von da unten.
Oder? Das ist echtes Wasser.
Ich wurde schon gebrieft. Finde ich sehr professionell, wie er das macht.
Freut uns, danke. Das Thema Daten. Als Daten ist, wir reden ja viel über Technik und da natürlich werden immer mehr Daten an. Die erste Frage, welche Bedeutung haben Daten heute für dich persönlich, Wojtek?
Ja, ist ja ein Teil, Bestandteil des Lebens. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt daran denke, vor 12 Jahren ist meine erste Tochter geboren, wie viele Fotos ich gemacht habe, sind alles Daten. Wie viele Videos ich gemacht habe, sind alles Daten. Und es sind alles Daten, die natürlich auch wichtig für mich sind und auch für mir ans Herz gewachsen sind quasi, weil das irgendwie ein Teil des Lebens ist. Und wenn ich daran denke, wie viel mehr Daten ich heute produziere als noch 1995, als ich mein Abi gemacht habe, ist einfach verrückt.
Die Frage, jetzt hast du die Bilder von deinen Kindern angesprochen.
Ja.
Ist eine private Frage, okay? Und du bist bei Samsung und so und im Speicherbereich, aber echt, hast du ein Fotobuch gemacht? Oder hast du alles nur digital?
Ich habe ein Fotobuch gemacht, lass mich mal überlegen.
So, das Papier, ist
Papier,
weißt du,
Papier, Zeug. Ich glaube nicht. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist tatsächlich bei der Geburt, haben wir so eine Karte gedruckt für die Familie und gesagt, hallo, unsere kleine Lara ist da.
Aber hast du keine Angst, dass die Daten mal verschwinden?
Nee, also ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Man muss ja sagen, ich bin ja auch schon also ein Kind der 90er, ein kompletter PC-Nerd und habe meinen eigenen Server zu Hause laufen mit einem RAID-System. Ja, und
eigenen Server?
Eigenen Server mit einem RAID-System, also wirklich ein Windows-Server tatsächlich.
Wir machen ja hier unser Podcast-Hose, Börle, Mensch, Maschine, morgen auch gerne Werbung für Sie. Meine Frage, wenn du einen eigenen Server hast, ja?
Ja.
Wie heißt dein Stromanbieter?
Ich habe tatsächlich auch seit langer Zeit schon Solar auf dem Dach. Also das ist tatsächlich kein Problem.
Das müssen wir dann leider rausschneiden. Wir hätten so gerne mal einen Stromanbieter, einen Sponsor gehabt.
Ja, wir dran arbeiten. Ja, genau.
Ja, ja. wir erzeugen ja immer mehr Daten. Mhm. Trotzdem verschwinden viele Informationen.
Ja.
Warum?
Fange ich mal an sozusagen und bin ich gespannt, wie du das dann auch ergänzt aus der Perspektive deines persönlichen Erlebens und auch aus der Professionalität deiner extremen Expertise da in dem Bereich. Das eine ist, es gibt natürlich Data Degradation, das heißt Daten, beispielsweise der Träger, verliert an Qualität. Ja, das ist natürlich, kann immer wieder passieren, beispielsweise wenn man normaler Verschleiß eintritt bei den Geräten, dass dann einzelne Sektoren oder einzelne Bereiche nicht mehr angesprochen werden können, sondern die Daten dort sind dann weg. Nebenbei gibt es natürlich auch solche Sachen wie Kriminalität, ja, dass dann irgendwas verschlüsselt wird von Leuten, die man nicht will. Oder man ist selber schusselig, ist mir auch schon mal passiert. Ich habe auch schon mal ein Passwort vergessen von einer Sache, die ich verschlüsselt hatte. Das, ja, war dann halt, da kam ich da nicht mehr drauf. Ja, ist lange her, aber es ist mir
auch schon passiert, tatsächlich.
Okay, danke, dass du das sagst. Fühle ich mich nicht so alleine.
Ich weiß nicht mehr, das Passwort, ich weiß gar nichts mehr und ich habe ein externes Laufwerk stehen, aber...
Ja, genau. Also da kann man auch hoffen, dass dann später durch Technikzuwachs, dass das dann irgendwann über Brute Force ganz normal nochmal funktioniert, aber ansonsten komme ich da nicht mehr dran. Ja, das ist das eine. Und eine andere Sache, über die viel zu wenig geredet wird, ich habe Daten, die sind mit Software erstellt worden. Die Software gibt's nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt keine Software mehr, mit der ich das abspielen kann. Und angenommen, ich würde jetzt noch so eine alte Datasette finden, auf der die Software drauf ist. Die ist ja gar nicht mehr abgleichbar mit unseren heutigen Betriebssystemen. Ja? Und da sind wir auch gar nicht alleine so damit.
Du nickst so
wissend. Hier wird schon wissend
genickt. Hast du eine Lösung? Hast du die Frage?
Ich hab jetzt keine Lösung. Also ich sage jetzt mal so, aus dem privaten Bereich ist es halt... ist es halt so, dass es mir auch schon mal passiert ist, dass ich einen Datensatz, ich habe mal, als wir unser Haus renoviert haben, so ein schönes 3D-Modell des Hauses erstellt.
Ein Digital Twin, so ein bisschen.
Ja. Einfach nur, um zu gucken, ne, passt das so, wie wir uns das vorstellen? Ja. Man konnte dann da durchgehen, ja. War eine Spielerei. Habe ich gemacht, wollte ich jetzt letztens aufrufen. Das Dateiformat kann ich nicht öffnen. Genau. Ist irgendeine Software gewesen, war Freeware damals, gibt es nicht mehr.
Irgend so eine Cut-3D-Geschichte.
Ja. Richtig. Deswegen sage ich immer, man muss sich schon darüber Gedanken machen, wenn man Daten hat, die einem wichtig sind, so wie die eben angesprochenen Bilder und Videos. Ist ein bisschen unkritischer, glaube ich, weil seitdem ich die ersten digitalen Aufnahmen irgendwann mal Ende der 90er gemacht habe, ja, die Daten kann ich noch öffnen. Wir lachen uns jetzt zwar tot, wie die Qualität ist und wie verpixelt das ist, aber ich kann sie öffnen.
So Bitmap oder wie? Oder TIFF nee, oder wie ist das?
Das war damals schon JPEG, nur die Kameras waren halt nicht so potent und dann war halt die Auflösung relativ gering. War, glaube ich, damals so eins der ersten digitalen Modelle. Wir hatten das an der Uni am Institut und ich durfte das mal so ein bisschen privat auch benutzen, um das zu testen. Es war einfach, wenn du es jetzt aufmachst, lachst du dich kaputt. Weil auf dem großen 32 Zoll öffnet sich dann so ein ganz kleines Fenster. Ja. Die Pixel sind einfach nicht da. Aber ganz ehrlich, ich habe mir darüber jetzt auch aus professioneller Sicht noch gar keine Gedanken gemacht. Weil irgendwie ist das so ein Automatismus. Du hast die Daten irgendwo liegen und irgendwie kommst du da dran. Ja, also deswegen... Ja, müsste mal überlegen, aber das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn das wirklich zum Problem werden sollte, dass wir das vielleicht, wir haben da so eine Software bei uns für unsere Datenträger, um zu gucken, ob die halt noch gesund sind, ob die noch gut funktionieren.
Okay.
Und so einen Statuscheck zu machen, vielleicht könnte man dann überlegen, irgendwas zu integrieren, was ihr dann sagt, okay, pass auf, vielleicht ist das ein Dateiformat, was veraltet ist, du müsstest das mal konvertieren in irgendwas Neues.
Arbeiten die großen Speicheranbieterfirmen daran, dass wir eine Lösung finden, dass die Daten auch in Zukunft noch lesbar sind? Oder ist das ja eigentlich ein Software-Thema?
Das ist eigentlich ein Software-Thema. Also das, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt vielleicht irgendwann mal passieren könnte, ist, du hast heute einen externen Datenträger mit normalen USB-A-Anschluss, ja, vielleicht gibt's den in 10 Jahren nicht mehr, sondern hast du nur noch USB-C oder was Kleineres. Und dann hättest du wieder ein Problem, brauchst du wieder irgendeinen Konverter, um das hinzukriegen. Aber, also ich sage jetzt mal, im privaten Bereich sehe ich da eher nicht das Risiko, weil sich ja mittlerweile Standards etabliert haben für Mediendaten.
Trotzdem reden wir von einer brutal kurzen Zeitspanne, ja, von, sagen wir, 95 bis jetzt, 30 Jahre. Ist ja Wahnsinn. Also früher war es einfacher. Da hat man einfach, meine Vorfahren, ja, Urgroßvater hat einfach an die Höhlenwand ein paar Mammuts oder einen Hirsch gemalt und zack, waren die Daten gespeichert. Die älteste Höhlenmalerei, wisst ihr, wann die war ungefähr?
keine Ahnung.
Ein paar 10.000 Jahre.
Ich habe nachgeschaut, das ist in Indonesien, Sulawesi, ungefähr so 53.000 Jahre plus minus 2.000 Jahre. Das war einfach. Da hast du was in die Höhle gemalt und da ist es jetzt. Wie ist denn das heute? Willst du heute dein Handy in eine Höhle verstecken und hoffen, dass in 50.000 Jahren noch jemand den PIN weiß oder babst du den daneben, wie ich es mache? Oder wie willst du das machen? Was denkst du, was mit den Daten passiert? Also, weil die verlieren wir alle.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe da noch keine Lösung. Ich habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht. Also 30.000 Jahre diese Daten zu behalten, weiß ich nicht. Also
50,
ich mir, ja, mir wird's ja, mir wird's ja reichen, wenn's mein Leben lang halten würde. Und das tatsächlich, da ist ein physisch-technisches Problem und da ist halt ein Softwareproblem. Du hast zwei Probleme. Also früher habe ich gedacht, alles, was ich auf CD sicher, ja, das hält ewig. Tut's ja nicht. Ne? So eine selbstgebrannte CD, 10 Jahre, weg ist es. Ja. Magnetische Datenträger, okay, aber die müssen dann auch in der Maschine laufen, wie in meinem Server. Dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Es sei denn, mein Haus wird geflutet oder brennt ab. Mhm. Dann habe ich natürlich auch ein Problem. Aber ja, also es ist schwer vorstellbar, dass du deine ganzen Katzenvideos und deine ganzen Food-Photography-Geschichten, die man jetzt mittlerweile macht, irgendwo in der Höhle meistens. Das ist halt schwer. Ja? Ja. Die Daten werden ja immer größer und wir produzieren immer mehr Daten. Wenn du überlegst, früher, ich habe ja angefangen mit Speichermedien, da sind die ersten Speicherkarten rausgekommen. Und dann standen wir tatsächlich auf einer Fotokina und wollten die Fotografen davon überzeugen, Leute, anstatt jetzt chemischer Film, geht auf digital. Die haben uns damals alle ausgelacht. Heute machen wir es digital. Heute, damals bist du in Urlaub gefahren, hast 36 Bilder gemacht, weil du einen 36er Film hattest.
Das ist sauteuer.
Ja. Richtig. Und wenn du Glück hattest, waren die 36 alle gut, hast dein Fotoalbum gemacht, konntest du ablegen, alles gut. Ja. Heute machst du 36 Bilder von dem Frühstück und postest das bei Instagram.
Oder Selfies. Ich glaube, wir sind nicht so Selfies-Könige, aber zum Beispiel, ich kenne keinen Höhlenmenschen, und ich kenne viele Höhlenmenschen, ich arbeite in der Medienbranche, und ich kenne keinen Höhlenmenschen, der ein Selfie von sich an eine Höhlenwand gemalt hat, zum Beispiel.
Korrekt.
Also die Motive haben sich auch ein bisschen geändert durch das, dass wir einfach viel mehr Speichermöglichkeiten haben.
Genau.
Also eigentlich hat eure Branche, die Speicherbranche, das Leben verändert.
Ja, also wir haben das Leben verändert. Ich glaube schon, dass es eine Riesenveränderung war, als damals die ersten Speicherkarten rauskamen und wir digitale Bilder angefangen haben zu machen. Und dann nochmal die zweite Veränderung, das Smartphone. Ja, weg von dem Telefonieren, sondern hin auch Content erstellen. Ja, ja. Dann bist du nicht mehr mit der riesen Kamera rumgelaufen, sondern hat's alles im Telefon.
Wir reden hier von 2 Jahrzehnten übrigens.
Ja, das muss ist krass.
Mal, ne? Muss man sich mal vorstellen.
Ja, ich frage ja auch immer Leute, damals, Sommermärchen, 2006 war die WM hier bei uns.
Ungefähr, ja.
Ja, welche App war die beliebteste?
Weiß nicht.
Es gab keine. Es gab noch kein iPhone. Das kam jetzt 2007. Das ist so, okay. So schnell geht das alles.
Ja. Gut, dass wir dich eingeladen haben. Hat sich schon gelohnt.
Ja. Das bisschen rein, ganz genau, ja.
Werbung.
Hey Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Malik Harris und ich bin stolzer Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Die Stiftung unterstützt Familien mit schwerstkranken Kindern oder Elternteilen. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, die Arbeit der Stiftung AKM zu unterstützen, da sie enorm auf Spendengelder angewiesen ist. Deshalb lasst uns zusammen was Gutes tun und all den betroffenen Familien helfen. Zeigt Herz und spendet unter www.kinderhospiz-münchen.de. Jeder Euro zählt, also vielen, vielen Dank euch.
Werbung Ende.
Siehst du irgendwelche ganz innovativen Technologien, wenn es jetzt um Langzeitspeicher geht, immer wieder wenn du aus einer wissenschaftlichen Perspektive hinguckst, weißt du, da höre ich immer wieder mal was, Stichwort DNA-Datenspeicher,
ja,
ne?
Ja.
Da reden die, das ist manchmal so ein Hot Topic, und jetzt aktuell wieder Diamanten.
Ja.
Als super Langfristspeicher. Gibt es da so jetzt mal so einen massentauglichen, neuen, heißen Scheiß, wo man sagen würde, da geht die Welt hin?
Also das ist so weit weg von meinem Daily Business. Also ich lese das auch ab und zu.
Keine Diamanten im Angebot?
Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und auch nicht auf der Roadmap, also nichts in absehbarer Zeit. Also vor allen Dingen, du musst mal überlegen, also im privaten Bereich irgendwas auf Diamanten zu speichern, das könnte unter Umständen sehr teuer werden. Ich kann mir das vorstellen, dass irgendwelche Bundesarchive und so weiter sowas dann hier für die nächsten 100 Jahre auf Diamant brennen wollen. Aber ich sag mal, wenn du als Otto-Normalverbraucher regelmäßig deine physischen Datenträger checkst und regelmäßig Strom drauf tust, ja, also ich sag mal, so eine SSD ist sehr robust, aber die hält auch nicht ewig, wenn du die einfach irgendwo in den Schrank legst, sondern die musst du ab und zu mal wieder an den Strom tun, weil die ganzen Zellen speichern ja so eine kleine Spannung. Das kann sein, dass über Jahrzehnte da auch Daten verschwinden.
Ja, haben wir schon einen Praxistipp? Okay.
Ja. Aber lass uns doch, wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon nett beieinander sitzen, wir machen immer einen Praxistipp jede Woche in unserem Podcast. Wojtek, hast du einen Praxistipp?
Ja, unbedingt. Externe Speichermedien ab und zu an die Maschine hängen, speziell bei SSDs. Ja, ich kann auch noch empfehlen, wir haben eine gute Software für unsere externe SSD Magician. Die überprüft auch nochmal, ob den Health-Status der SSDs intern und extern und sagt dann, okay, vielleicht musst du mal austauschen.
Okay.
Cool.
Super.
Hat sich der Podcast Mensch, Maschine, Morgen heute schon wieder gelohnt?
Absolut, weil in der Tat, abgesehen, wenn ich halt das Backup mache, schließe ich die nicht an. Weißt du, also entweder laufen die fürs Backup oder die Sache ist halt wirklich total tot. Jetzt sagst du, komm, schließ sie auch mal zwischendrin mal an.
Ja, wenn du regelmäßig ein Backup machst, reicht das schon. Also das ist tatsächlich so. Also man darf nicht den Fehler machen und sagen, ich habe jetzt einmal ein Backup gemacht und dann lege ich diesen Flash-Datenträger irgendwo in Tresor für 20 Jahre. Da kann es sein, dass die Daten nicht mehr auslesbar
Check.
Sind.
Check, verstanden. Okay, gut.
Wollen wir ein bisschen kontroverses Thema mal ansprechen? Cloud-Lösungen?
Ja.
Jeder hat ein Thema. Wo speichere ich meine Daten? Lasse ich sie auf dem Mobiltelefon? Lasse ich sie auf einer externen Festplatte? Stelle ich sie in die Cloud? Könnte mich stundenlang drüber unterhalten, logischerweise. Aber für dich jetzt eine relativ neutrale Antwort. Bis jetzt hast du sehr neutral geantwortet dafür, wo du herkommst, aus welchem Background du hast. Vielen Dank. Wo liegen denn für dich, Wojtek, die Grenzen von Cloud-Lösungen?
Ja, also ich kann wieder als Privatperson sprechen. Ich habe schon ein Problem damit, ich mache viele Bilder, Videos meiner Kinder. Ich habe schon ein Problem damit, das in die Cloud zu speichern, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Weil mit den ganzen AI-Modellen weiß ich nicht, ob die großen Cloud-Anbieter die Daten nutzen. Nutzen die, um irgendwelche Modelle zu füttern? Will ich das irgendwann mal auf einem AI-generierten Poster die Gesichter meiner Kinder sehen, weil die AI denkt, das passt gerade? Ich weiß es wirklich. Ich bin da sehr vorsichtig und restriktiv. Also du wirst in den sozialen Medien kein einziges Foto meiner Kinder finden. Ja, also ich bin häufig selber in den sozialen Medien, mach Selfies, mach Fotos
mit dir.
Du
bist sehr bekannt in der Branche.
Also bei LinkedIn findet man mich öfter, aber du wirst irgendwie bei den anderen sozialen Medien wirst du keine Bilder meiner Kinder finden.
Ja.
Da bin ich tatsächlich sehr restriktiv. Selbstverständlich habe ich eine Cloud-Lösung laufen, die Daten von meinem Handy sichert. Ja. Bewusst, unbewusst, läuft einfach nebenher. Meine Frau macht das auch. Ab und zu lösche ich die dann auf meine Serverlösung zu Hause. Das Gleiche mache ich mit dem Telefon meiner Frau. Aber die liegen da erstmal. Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, es gibt nicht das eine oder das andere. Also ich bin da auch Agnostiker. Ja. Es gibt sowohl eine Daseinsberechtigung für die Cloud als auch für einen lokalen physischen Speicher. Wenn mein Haus überflutet wird, sind alle Daten auf meinem Server weg.
Du bist auch einer der wenigen, Wojtek, die ich kenne, die zu Hause einen Server stehen haben. Also ich kenne ehrlich gesagt gar keinen privaten Server zu Hause.
Ja gut,
kennst du einen?
Ja, aber es sind wenige. Genau, ja. Also kann man so sagen.
Aber ich sag mal so, wenn du sagst, im Prinzip habe ich einen Server, weil ich ein Freak bin, aber so ein Network Attached Storage ist ja schon häufig. Also ich meine, du kannst ja im Prinzip an so eine Fritzbox, an so einen Router, kannst du ja ein USB dranhängen oder halt eine PSSD und dann hast du quasi einen Medienserver zu Hause oder Network Attached Storage.
Genau, bei meinem Bekannten läuft der 24/7, ist deiner auch?
Ja, klar.
Die ganze Zeit an, ne?
Die ganze Zeit
24/7 ist der an. Merkst du so eine Stromrechnung?
Kaum, ehrlich gesagt kaum.
Okay, hast mal geguckt?
Also ich habe tatsächlich die ganze Smart Home Lösung, weiß ich nicht. Also ich kann dir sagen, im Leerlauf verbraucht mein Haus 230 Watt mit allem.
Okay,
inklusive Kühlschrank.
Inklusive allem. Ich habe ja tatsächlich für das Solarsystem, für das PV-System so eine App, die dann misst, wie viel verbraucht er ist im Leerlauf, 230 Watt, genau.
Ist okay.
In der Zeit, wo noch nicht alle ein Solaranlage auf dem Dach hatten, war es ja so, dass die Polizei früher geschaut hat, wer einen sehr hohen Stromverbrauch hatte, weil die in der Regel Cannabis angebaut haben wegen ihrer Pflanzen.
Ja. Okay,
weil die Cannabispflanzen halt sehr viel Licht brauchen, oder ein spezielles. Wer sich damit auskennt und wir nicht, aber andere, brauchen viel Licht und die Stromrechnung ist ja meistens sehr hoch.
Ja,
also, da du jetzt eine eigene Anlage hast, bist du raus, aber ansonsten wirst du wahrscheinlich auffallen mit deinem Server, weißt du?
Vielleicht.
Dass man das mal klingelt und sagt, hallo, Herr Rutko, wir würden gerne mal den Keller sehen.
Ja, es ist ja eher ein Datenserver, Datenspeicherserver, der verbraucht nicht so viel. Also, ich habe jetzt keinen Server, der mir irgendwelche Bitcoins da farmt, wo ich da irgendwie zig High-End-Grafikkarten drin habe, die dann richtig Strom fressen.
Seht ihr eine Gefahr, dass wenn man sich überlegt, also, viele Bücher, Papyrusrollen gibt es noch, viele römische Texte oder auch griechische Texte wurden in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes, und sind so heute noch verfügbar und haben so auch die Geschichte überdauert, haben die dunkle Zeit des Mittelalters überstanden. Glaubt ihr, durch das, dass Daten überwiegend digital gespeichert werden und die verschwinden können, denkt ihr, dass das die Menschheit beeinflussen wird? Oder wäre es euch wurscht? Also, wie sollten wir Daten heute speichern, um sie auch künftigen Generationen nutzbar zu machen?
Also, es ist eine Frage der Datenqualität und auch der Datenrelevanz, die man hat. Ja, also, ich gucke mir meine Katzenvideos ganz gerne an und so. Und ich habe auch Fotos gemacht von meinen Nachkommen. Ich kann mir vorstellen, dass das später die noch interessiert. Guck mal, so sah ich damals aus. Und vielleicht noch deren Kinder. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Urenkel auch nur das leiseste Interesse daran haben, wie die aussahen oder wie wir die Katze gestreichelt haben oder was wir da für einen schönen Moment hatten. Das heißt, da muss man unterscheiden zwischen einer gesellschaftlichen Relevanz und einer individuellen, vielleicht auch einer familiären Relevanz. Und also ich fände das schon sehr, sehr schön. Du weißt ja, Matthias, wir reden manchmal auch über solche Sachen, so schöne Themen wie Apokalypse oder so.
Wenn wir Leute gut draufbringen wollen.
Ja, wenn wir Stimmung machen wollen, genau.
Apokalypse für Einsteiger hat, glaube ich, so Vortrag mal geheißen oder so.
Genau. Aber wir hatten als Arbeitstitel eine Apokalypse ist kein Speiseeis. Ja, genau. Und was für mich aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive schön wäre, das wäre schon, wenn bestimmte, beispielsweise Naturgesetze, bestimmte fundamentale Erkenntnisse, wenn es zu einem substanziellen Krisenereignis käme, ja, also richtig Yellowstone bricht aus, also so richtig massive Dinge, ja, wenn die dann später in nachfolgenden Generationen nicht nochmal neu entdeckt werden müssten, ja, sondern wenn da wirklich so ein Langzeitspeicher ist. Also positiver formuliert, es gibt jetzt auch so Gedanken, wie kann man Atommülllager so ausstatten und so markieren, dass die auch in späteren Generationen, also richtig vielen späteren Generationen, als problematisch erkannt werden. Da will man natürlich nicht mit den ISO-Normen arbeiten und irgendwelchen Gefahrgut-Labels, weil die sind zu sehr zeitabhängig, sondern da sucht man dann nach, ja, vermutlich zeitübergreifenden Indikatoren. Und so wie wir an unsere Nachwelt Atommüll weitergeben, würde ich mich freuen, wenn wir an unsere Nachwelt auch so fundamental wichtige Sachen weitergeben würden auf extremen Langzeitspeichern. Ja, also da reden wir dann von solchen Sachen wie Diamantenlösungen oder von mir aus auch DNA-Lösungen, bei denen dann, das muss man halt auch evolutionär hinkriegen, die könnte man ja in Lebewesen einspeichern. Es gibt ja sehr viel DNA auch beim Menschen, die gar nicht abgerufen wird. Überhaupt gar nicht. Ja, die wird nicht gelesen, nie gelesen. Es gibt ja bestimmte DNA, die wird nur zu bestimmten Zeiten gelesen, weil epigenetisch wird die abgespult, dann wird die gelesen, löst dann beispielsweise Pubertät aus, ja, und dann nachher, das ist auch sehr beruhigend für alle, die Eltern, die Kinder haben in dem Alter, irgendwann ist dann Pubertät auch vorbei, weil dann das nicht mehr abgerufen wird, ja. Aber irgendwann hat dann dieser Abschnitt, der hat mal Aktivität. Es gibt aber auch viele Genabschnitte, die haben gar keinen Inhalt. Und da gibt es ja sehr, sehr schöne Forschung dazu. Die haben dann diese Non-Coding-Sequences genommen und haben da beispielsweise kleine Filme. Also Wissenschaftler haben das gemacht in dem Bereich der Biotechnologie. Die haben dann so kleine Videos dort kodiert. Ja, und das kann man machen. Das Einzige, was du ausschalten musst, ist die normale Mutationsrate. Und dann hast du natürlich keine Degradation. Ja, oder Data Rot, je nachdem, wie man das dann nennen mag. Ja, weil du tust das in irgendwelche Bakterien rein und die erzeugen einfach nächste Generation und dein Speicher lebt dann. Ja? Und dann ist das potenziell ein ewig währender Stoff. Diese Speziesart darf halt nicht aussterben.
Sehr interessant. Ich habe eine Frage zur ETG. Mein ältester Freund, der ist mittlerweile Entrümpler Und der entrümpelt Wohnungen, wo Menschen sterben oder ausziehen. Oder in der Regel sind es Menschen, wo die gestorben sind. Und dann kommen die Erben.
Ja, dann. Vorher nicht.
Ja, vorher nicht.
Vorher
die
nicht.
Und dann findet genau. er Dia-Boxen oder auch Fotos, von die dem Verstorbenen oder der Verstorbenen bestimmt sehr wichtig waren, weil sie aufgehoben hat. Und die Erben dann. Und die Dia-Boxen schmeißen sie in der Regel komplett weg.
Richtig.
Also der Mensch hebt Fotos auf, weil sie für ihn, deine Katzenbilder zum Beispiel, weil sie für ihn einen großen Wert haben. Und trotzdem werden sie einfach vernichtet. Und zwar nicht digitale Daten, sondern eben dann noch echt analoge Daten. Ich glaube, dass Menschen den Wert ihrer Fotos natürlich emotional aufladen und damit auch teilweise überschätzen für die Nachwelt. Mhm. Aber wäre es denn mal eine spannende Frage, was würdest du machen, Wojtek, wenn du sagst, du hättest jetzt 1 Gigabyte an Daten? Die darfst du behalten, alles andere würdest du löschen müssen. Mhm. Wüsstest du, was du machst? Das ist eine fiese Frage wahrscheinlich.
Ja, ad hoc nicht. Also ich sage jetzt mal so, wenn du wirklich, und ich habe tatsächlich auch noch Bilder, die mir wichtig waren aus meinem Austausch hier in den USA, die nur analog vorhanden waren, habe ich nachträglich digitalisieren lassen.
Okay.
Das heißt, ich habe eine riesige Datenmenge zu Hause. Und da ist ein Problem. Also das Problem, was ich habe, wenn du das nicht vernünftig indiziert hast, dann findest du die Sachen, die du brauchst, suchst gar nicht. So, also ad hoc wüsste ich jetzt auch nicht die Antwort. Ein
Sag
Gigabyte,
mal kurz,
welche Daten?
Was ist denn deine Datenmenge?
Hast du? Boah, das weiß ich nicht.
Traue ich mich, dich zu fragen, weil wenn du Wattbedarf deines Hauses weißt, dann bist du ja so ein bisschen angenördet.
Ja, ich kann dir sagen, ich habe 16 Terabyte in dem Server als Speicher.
Okay, und der ist noch nicht voll?
Der ist noch nicht voll. Der ist vielleicht zu einem Drittel voll. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, weil speichert auch das Smart Home System, die Daten der Kamera, die lösche ich dann ab und zu, also Einbruch und so weiter. Aber ich könnte jetzt nicht ad hoc sagen, obwohl doch, ich könnte sagen, ich glaube, die passen sogar noch. Alle meine digitalen Daten passen noch auf 1 Terabyte, weil ich ab und zu halt das Backup auf eine unserer PSSDs ziehe und die hat 1 Terabyte.
Okay.
Also das würde noch gehen, da müsste ich nicht mal selektieren, das stimmt.
Ja. Jetzt war ich so froh, dass du keine Verkaufsveranstaltung gemacht hast.
Ich habe ja nicht die Marke genannt.
Genau.
Und auch nicht das Modell.
Hast du schon mal Daten verloren?
Digitale Daten verloren, ja, aus Dummheit. Gelöscht. Ne? Da willst du mal aufräumen, hast du denn irgendwelche Backup-Ordner, guckst nicht richtig rein, gelöscht. Oh nein. Ja.
Okay.
Ja, so ist das passiert. Also, dass mir irgendwie ein Medium kaputt gegangen ist, hatte ich tatsächlich noch nie.
Okay. Ja.
Hab die CDs rechtzeitig gesichert.
Glaubt ihr, dass es Risiken gibt, wenn man einzelne Daten zu lange speichert? Also wenn zum Beispiel man gar nicht mehr weiß, wo die sind oder man hat sie gespeichert und man kann noch darauf zugreifen oder jemand anders. Denkt ihr, dass da ein Risiko besteht?
Also es gibt ein Sicherheitsrisiko, gerade wenn man über so kleine so USB-Sticks oder so nachdenkt. Die werden halt manchmal verloren.
Ja.
Und das ist natürlich hochproblematisch. Dann willst du die immer bei dir haben oder so und dann lässt du mal was liegen oder so. Ja. Also da sind mir auch schon Sachen passiert, dass ich, nur so Kleinigkeiten, aber dass ich beispielsweise auf eine Konferenz gegangen bin und da hatte ich da auf einem Stick hatte ich meinen Vortrag natürlich drauf, aber ich hatte auch noch ein paar andere Sachen drauf. Beispielsweise die Daten von dem Projekt, das ich in dem Vortrag vorgestellt habe. Und das war auch nett, dass ich das dabei hatte. Falls jemand fragt, hätte ich sogar, so war ich damals noch, ja, jung und ideell hoch ausgerichtet, hätte ich das mal kurz nachgerechnet. Nur nach dem Motto, stimmt das auch alles, hätte ich es dann gezeigt, genau. Und ich habe das, ich sag's, wie es ist, danach bin ich in so ein Gespräch, dann kam dann jemand auf mich zu, hat drüber geredet und so weiter und so weiter. Nachher war das Stick weg.
Ja. Das ist eine Gefahr. Also, aber ich sage jetzt mal, da gibt es ja auch Lösungen für. Also, wenn du wirklich sensible Daten hast, musst du die verschlüsseln. Ja, und es gibt Lösungen, es gibt Hardware-Lösungen, es gibt Software-Lösungen, du musst die verschlüsseln. Und ich sag mal, wir als Firma sind da hochsensibel. Ja, weil wir haben natürlich auch viele Daten. Also unser System löscht Daten, die zu alt sind. Einfach, wenn die nicht wieder verwendet werden, die verschwinden von unseren Servern, die verschwinden von unseren...
Gibt es da Regeln, die allen Mitarbeitern bewusst...
Das ist korrekt. Du kannst bestimmte Dinge länger aufheben, aber ich glaube, die normale Speicherzeit, ich glaube, 18 Monate maximal.
Nur?
Ja. Und es gibt dann bestimmte Regelverträge und so weiter. Alles, was du steuerrechtlich zurückhalten musst, ist natürlich davon ausgenommen. Aber eine PowerPoint von, weiß ich nicht, die 2 Jahre alt ist, würde ich die heute nochmal benutzen? Nee.
Ja.
Und die verschwinden dann. Ja, und das ist auch gut so. Ja. Wir dürfen auch gar nicht mehr in der Firma, wir dürfen auch gar nicht persönliche Daten, nicht mal die Geburtstage meiner Mitarbeiter darf ich noch in der Excel-Liste speichern. Also das ist alles tabu. Und wenn du in so einem Umfeld arbeitest und du merkst, wie, also du bekommst ein ganz anderes Bewusstsein auch für den privaten Bereich,
ja.
Wie du mit solchen Daten umgehst und dass du halt nicht leichtfertig damit umgehst. Also die Firma ist da sehr strikt, habe ich auch dann in mein Privatleben sozusagen übertragen. Beispielsweise USB-Datenträger, hochgefährlich. Da gab es auch mal diesen Fall, wo eine Lehrerin Datenträger irgendwo verloren hat und dann gab es die ganzen Ergebnisse des Abiturs mit privaten Adressdaten und allem, waren dann auf einmal irgendjemand, der es gefunden hat, frei zugänglich, weil sie es halt nicht verschlüsselt hat. Aber da gibt es, haben wir auch, da mache ich wieder ein bisschen Werbung, Hardware-Verschlüsselung auf den Geräten und dann sind diese Daten sicher. Ja, und wenn man wirklich mit sensiblen, beweglichen Datenträgern arbeitet, muss man das wissen. Und man muss das auch beherzigen. Ansonsten kann man in Teufels Küche kommen mit solchen sensiblen Daten.
Ja, total. Sag mal, das interessiert mich nur ganz kurz. Diese Auto-Delete-Funktion innerhalb der Company. Ja. Ist das ab Schaffungsdatum der Datei oder ist es ab letztem Zugriff oder ist es so ein komplexer Algorithmus, der beides berücksichtigt? Also kann ich so eine alte PowerPoint retten, indem ich nochmal schnell drauf gehe?
Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ursprüngliche System war ab Erstellungsdatum. Krass. Ja, ich glaube, die sind auch mittlerweile auf den Trichter gekommen, weil ich habe auch viele Excel-Daten, die ich einfach update jede Woche. Ja. Mein Businessplan, wo dann die aktuellen Daten reingefüttert werden, ist mehr als 2 Jahre alt. Aber
der ist immer noch da.
Der ist immer noch da. Also okay. Das heißt, wenn ich den nochmal neu speichere, ich glaube, das fällt es dann.
Hast du eine Idee, wie es in Zukunft aussehen wird? In den nächsten, sagen wir so einen Zeithorizont von 5 Jahren, was da passieren wird, was die Speichermedien, Technologien und so weiter anbelangt?
Ja, es gibt so, also ich bin da wirklich nicht so tief drin, weil ich halt sehr im Daily-Business bin. Ne? Ich gucke so die nächsten 3 Jahre auf die Roadmap, aber nicht so wirklich in die Forschungsentwicklung, so die nächsten 10 Jahre, da habe ich jetzt keinen Ausblick. Es scheint so zu sein, als rechne man damit, dass die Datenmengen immer größer werden. Ja, also weil, was ich auf der Roadmap sehe, ist, die Kapazitäten werden halt größer. Und das, was wir auch mitbekommen vom Markt, muss man wissen, also mein Bereich, diese Consumer-gebrandeten Produkte, das ist bei Samsung ein ganz kleiner Bereich. Das sind 5% vielleicht von dem globalen, von unserer globalen Flash-Produktion. Das meiste tatsächlich geht jetzt in AI-Server-Anwendungen. Ja, da ist die größte Nachfrage und da ist ein riesen Speicherhunger für große Datenträger, aber auch extrem schnelle Datenträger, wie du gesagt hast. Ne? Bei dir lokal wenn du dein Modell laufen lässt, dauert das ewig. Und da brauchst du halt einen schnellen Datenträger, am besten irgendwie so mit so einer Gen 5-Schnittstelle, der direkt mit der CPU spricht und gar nicht mehr den Umweg übers RAM gehen muss, ja, damit es halt schnell passiert, damit die großen Datenmengen schnell abgerufen
werden. Die KI-Revolution wird, weil sie noch größere Datenmengen produzieren. Spätestens, korrekt, wenn die KI selber füttert, dann wird es uferlos irgendwo.
Ja. Darüber haben wir im Vorfeld ja gesprochen gehabt. Genau, es gibt ja, also in der Regel, die meisten Leute arbeiten ja wohl so, dass sie beim Large Language Model oder so, dass sie dann da was eintippen. Und das muss ja dann irgendwo anders berechnet werden. Korrekt. Aber es gibt so ein paar Lösungen. GPT-4all ist so ein Programm, das kannst du runterladen und dann kannst du dir dann solche vorab trainierten Netze, kannst du dir runterladen, dann kannst du da was eingeben und entweder geben die dann, ja, im Rahmen deiner technischen Möglichkeiten geben die halt dann sehr komische Antworten oder halt sehr, sehr simple Antworten, ja, oder du musst auf die Antwort ewig warten, ja. Genau. Und deswegen wird das Computer ausgeladen. Und das sind ja dann ganz andere Möglichkeiten. Auch diese KI-Datenzentren sind ja völlig anders als die Datenzentren der klassischen Ausrichtung. Ja? Unter anderem deswegen, weil die KI-Datenzentren ja praktisch dauerhaft auf Last fahren, dauerhaft im Zugriff. Perfekt. Die klassischen Datencenter, die haben halt nur, das war wie so eine ganz fett große Festplatte, ja. Die haben halt gewartet, dass mal irgendjemand dann da drauf zugreift, ja. Die haben einen ganz anderen Stromverbrauch. Das ist eine ganz, ganz andere Liga. Das heißt, beides Datencenter ist aber wirklich eine völlig andere Welt.
Völlig andere Welt. Völlig andere Technologie. Wie gesagt, also dieser Zugriff, ne. Du brauchst so schnell einen Zugriff, dass so eine Standard HDD, magnetisch, die ist nicht schnell genug.
Und nein.
Du brauchst schon eine Gen 5 NVMe, damit das auch wirklich gut funktioniert. Und das Interessante dabei ist, also wir sind ja ein Land von Erfindern und Ingenieuren und viele dieser Hidden Champions, die mittelständischen Unternehmen, die machen sich natürlich Gedanken darüber, fütter ich denn irgendwie eine externe KI mit meinem Wissen? Mhm. Ja, genau. Nutze ich eine externe KI oder mache ich das lieber lokal? Und wir sehen auch den Trend, wir sprechen ja mit unseren Partnern, die da auch teilweise Systeme für bauen, dass der Trend dahin geht, dass diese KI-Modelle lokal auf die lokalen Systeme gehen, auf die lokalen kleineren Server, sogar halt auf deine Desktop-PCs. Spielt Wahnsinn. Uns natürlich komplett in die Hände,
ja.
Weil wir haben natürlich im Produktportfolio die perfekten Lösungen dafür, groß, schnell und aber das ist halt der Trend, weil warum soll ich der Allgemeinheit mein Wissen zur Verfügung stellen und irgendeine externe KI damit füttern? Ja, das sind halt die Abwägungen, die wir machen.
Das schöne Zitat von Herr der Ringe, ne? It's my precious. Ja, ja, das gebe ich halt nicht her. Ja, nach dem Motto, ja, ich nutze die KI gerne, aber ich will nicht zu ihrem Training beitragen.
Korrekt. Ich bin da auch wirklich zwiegespalten, ne? Weil ich bin auch ein Freund davon. Ich sage immer, in meinem Team teilt die Information untereinander, weil also die Information ist das einzige Gut, was im Wert steigt, wenn du sie teilst. Ja. Auf der anderen Seite kann ich das absolut nachvollziehen, dass wenn du irgendwas erfunden hast, ja, das ist ja quasi, wie soll ich sagen, deine Lebensgrundlage für so einen Mittelständler irgendwo im Sauerland, der ein Hidden Champion ist und weltweit irgendwas Einzigartiges erfunden hat, das so einfach leichtfertig in irgendeine KI rauszugeben, da würde ich mir auch schon Gedanken machen.
Das ist spannend. Total. Danke, Wojtek. Wir haben zwei Takeaways für die HörerInnen.
Tipp der Woche.
Daten sind nicht selbstverständlich langlebig. Wir müssen entscheiden, was wir aufheben wollen, was wir bewahren wollen. Und das Zweite ist, Speichertechnologien entwickeln sich brutal schnell, sauschnell, aber keine ist risikolos. Du hast uns auch ein bisschen technische Einblicke gegeben, obwohl du es gar nicht versprochen hast. Aber war bei dir zu erwarten. Das ist sehr gut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Wojtek.
Sehr gerne.
Danke, Matthias. Wir sehen uns spätestens nächsten Dienstag ab 5 Uhr ist der nächste Podcast online. Einmal in der Woche kommt Mensch, Maschine, Morgen von Hose Spörle, powered by Markt und Technik. Vielen Dank euch beiden. Saugeil.
Danke sehr. Tschüss zusammen. Ciao.